sich verabschieden von dem Perfektionsanspruch, dass ich der große Meister bin, der alles kann. Das wird nie funktionieren. Ja.
Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Ich bin Anna.
Und ich bin Christian. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir das ganz besondere Vergnügen, mit Joachim Oest zu sprechen, einem erfahrenen Bildungsexperten. Und er hat sich jetzt nach 27 Jahren im Lehrberuf entschieden, neue Wege einzuschlagen.
Das klingt ja jetzt super spannend, aber was hat das jetzt eigentlich mit unserem Podcast zu tun? Und zwar liegt der Fokus heute auf die Zukunft der Lehrkräftefortbildung und auf Joachims persönlichen Erfahrungen und Entscheidungen. Also seid gespannt, wir freuen uns auf Joachim.
Hi Joachim, schön, dass du heute da bist.
Hallo Joachim, schön, dass du heute bei uns bist. Bitte stell dich bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, hallo, ich bin echt froh, dass ihr mich hier mal eingeladen habt. Finde ich ganz toll und bedanke mich auch schon im Vorfeld dafür. Mein Name ist Joachim Oest und ich leite jetzt mein eigenes Fortbildungsinstitut, das Deichdenker Institut. Der Name kommt aus meiner Zeit, kann ich nachher noch erklären. Ich war 27 Jahre Lehrer und bin jetzt letzten August ausgestiegen und würde gerne mit euch darüber ein bisschen reden.
Ja, cool. Joachim, könntest du uns vielleicht gleich zu Beginn mal ganz kurz erklären, was dich ursprünglich dazu bewogen hat, Lehrer zu werden und welche Fächer du unterrichtet hast?
Ja, also ich bin, man glaubt es kaum, als Schüler schon immer gerne in die Schule gegangen und habe eigentlich die Atmosphäre und das Umfeld in der Schule, das hat mir schon immer gut gefallen. Und so ist dann auch so der Wunsch entstanden, ja, du könntest ja auch mal Lehrer werden. Ja, das ist ja ganz toll. Man muss dann keine Klassenarbeit mehr schreiben, dass ich sie dann korrigieren muss. Das sagt einem ja keiner. Bin aber dann trotzdem zuerst den klassischen Weg gegangen, habe eine Lehre als Steuerfachangestellte gemacht und auch abgeschlossen und anschließend dann studiert. Und ja, mir war eigentlich die Vermittlung und so die Arbeit mit jungen Menschen, das fand ich schon immer toll. Ich bin schon immer in einem Sportverein sozialisiert und dadurch war der Austausch und auch die Vermittlung und so, das war schon immer irgendwie da. Und dachte ich mir, dann ist der Lehrberuf doch ein ganz, ganz toller. Du gehst gerne dahin. Du hast Spaß an der Vermittlung, dann mach mal. Ja. Und meine Fächer waren Sport, Mathematik, Wirtschaft und Geschichte. Aber wie es so ist, das kennt ihr auch, man unterrichtet alle möglichen Fächer noch weiterhin. Erdkunde, alles. Ja.
Also ein klassischer Allrounder.
Allrounder, genau, ja. Ich war 8 Jahre am Studienseminar in Mainz als Fachleiter für Geschichte, für Wirtschaft, später auch für Pädagogik. Und habe so schon eigentlich schon immer versucht, einen Einblick zu bekommen, nicht nur ins reine Unterrichten, sondern auch, wie funktioniert Unterricht, wie kann man jungen Leuten auch helfen auf dem Weg in ihren Beruf. Und so war mein Weg, ja.
Joachim, du hast jetzt nach 27 Jahren im Bildungsbereich beschlossen, eine neue Richtung einzuschlagen. Was waren denn für dich die ausschlaggebenden Faktoren für diesen Ausstieg oder für diesen Wechsel?
Ja, mit dem Gedanken habe ich eigentlich schon lange gespielt. Ich habe 2010 schon meinen Beamtenstatus gekündigt, wofür mich auch viele für verrückt erklärt haben, aber das hat mir bisher nicht geschadet. Ich hatte damals schon die Möglichkeit, für einen Freund ein Gymnasium mit aufzubauen und das ging eben nur so, dass ich meinen Beamtenstatus aufgeben muss. Das heißt, meine Frau wurde beurlaubt in den Privatschuldienst, ich nicht. Und dann habe ich den Status gekündigt, was für mich auch irgendwie so Freiheit bedeutet hat, weil ein volles Deputat engt ja doch stark ein irgendwie. Ne? Wenn man bei uns waren es in Baden-Württemberg 28 Stunden, die wir gehalten haben und da ist wenig Zeit für andere Dinge. Ne? Und vor meinem Umzug 2015 auf die Insel Borkum, ich war ja 7 Jahre an der Insel, daher auch mein Name Deichdenker, als Lehrkraft an der Inselschule, habe ich eigentlich schon fast meine eigene Schule geplant. Also das war alles schon so weit getaktet, dass ich eine eigene Schule gründe. Das ist immer noch in meinem Kopf und das sollte eine Sportschule werden für die Leistungssportler in Mannheim, für die Eishockeyspieler und die Handballer, dass sie ihr Training im Schulbetrieb mit abdecken können und dann auch Nachmittagszeit haben für Freunde und nicht immer nur ins Training müssen. Ne? Aber dann kam der Ruf der Insel und dann sind wir auf die Nordseeinsel. Und für mich war so Hauptgrund eigentlich das Verhältnis von dem berühmt-berüchtigten Bildungs- und Erziehungsauftrag. Das hat sich doch irgendwie stark verschoben. Ja? Mhm. Und die administrativen Aufgaben, auch mit Klassenleitung und was da alles, das hat so Überhand genommen. So, ja, das war für mich irgendwie schon so ein kleiner Punkt, ja, wo ich sage, ja, wo bleibt's unterrichten? Ja, ich bin hier nur noch am Verwalten. Und der Hauptgrund aber war für mich eigentlich so diese, ja, wachsende Unsicherheit, ne? Ob mein Lehramt für Realschule, was ich mal gelernt habe, den heutigen Anforderungen eigentlich noch entspricht. Ja, und das war für mich so ein Punkt. Und ich bin ja hier in Niedersachsen an einer Oberschule und die vereint eine Förderschule, eine Hauptschule, eine Realschule und teilweise auch ein Gymnasium. Und diese Heterogenität, das war für mich echt ein Problem. Wurde immer mehr. Ne?
Okay. So, jetzt nimmst du meine nächste Frage ja schon ein Stück weit voraus, Joachim. Du warst ja jetzt schon mehr als ein Vierteljahrhundert lang Lehrer. Hast ja bestimmt das ein oder andere erlebt. Ja, du hast dich gut gehalten dafür. Joachim, welche Veränderungen haben sich dir denn jetzt da gezeigt und was ist davon deiner Meinung nach jetzt am positivsten und welche problematischen Entwicklungen haben sich denn da abgezeichnet?
Ja, ist erschreckend, mehr als ein Vierteljahrhundert, mein Gott, wenn ich nachher in den Spiegel schaue. Ja. Also positiv war für mich eigentlich über dieses Vierteljahrhundert zu sehen, wie sich Unterrichtskonzepte auch geöffnet haben, also wie auch alternative Unterrichtskonzepte immer mehr so in den Mittelpunkt gerückt sind. Ganz zu Beginn, da war klassisch frontal, da standst du vorne und alle haben mitgeschrieben und es hat auch funktioniert, das war ja super, ne? Und was ich noch echt toll finde, ist auch so gegen alle öffentliche Meinung eigentlich, ist wirklich so das hohe Maß an Engagement in den verschiedenen Kollegien, in denen ich so arbeiten durfte. Ja, das ist eben nicht mehr so, um 13 Uhr ist Schluss und um 13.15 Uhr stehst du auf dem Tennisplatz, was so mein Nachbar immer gesagt hat, morgens hast du recht, mittags hast du deine Ruhe. Mhm. Ja, also dieses hohe Maß an Engagement, das hat mir schon immer gut gefallen. Und so langsam, aber sicher die letzten Jahre auch seit Corona, die Veränderungen auch in den Prüfungsformaten, ja, wie sich das auch geändert hat, weg von diesem sturen, das darf man ja zumindest mal ein Format schon mal austauschen. Also dass sich hier auch was bewegt, das finde ich toll. Ja. Und problematisch natürlich, kann ich jetzt mal für Niedersachsen sagen, so ist aber mein persönliches Empfinden, diese Schaffung von Fächerverbünden. Was in der Regel ja ganz gut ist. Ja, nur es ist nicht zu Ende gedacht. Wir haben so ein Fach, GSW heißt das. Das vereint Erdkunde, Politik und Geschichte. Dreistündig. So, das muss ich unterrichten. Es gibt aber keinen Studiengang GSW. Ja, das heißt, ein Lehrer, der eben eines dieser drei Fächer unterrichtet, der wird da eingesetzt. So, und dann ist klar, die Erdkundelehrkraft macht verstärkt Erdkunde und traut sich nicht an Geschichte dran. Ja? Der Geschichtslehrer macht vermehrt Geschichte, vielleicht auch noch Politik, aber Erdkunde ist nicht so sein Ding. Ne? Und am Ende des Schuljahres muss ich auch für alle drei Fächer eine Einzelnote geben. Und das sind so Dinge, die, weiß nicht, ob die so im Sinne der Demokratieerziehung sind, auch da geht doch vieles verloren. Ja? Und auch die Auflösung der einzelnen Schulformen, also die wir so sind, für mich, ohne das Studium anzupassen. Es ist ja in Ordnung, aber das Studium wird nicht angepasst. Das heißt, es gibt jetzt eine Oberschule in Niedersachsen. Es gibt aber keinen Studiengang Oberschule.
Ja, mies.
Und das passt einfach nicht. Ja? Das führt auch führt einfach zu Problemen. Ne? Für mich auch ein echt belastender Grund ist auch so der gesellschaftliche Druck, dass die Schule alle Entwicklungen auffangen muss und Lösungen anbieten muss, während wir immer häufiger vor verzweifelnden Eltern sitzen und viele Aufgaben übernehmen soll, die es natürlich früher auch schon gab, logisch, aber nicht in dieser Häufigkeit wie jetzt. Ja, also wenn ich so zurückblicke vor einem Vierteljahrhundert, da habe ich vielleicht mal ein oder zwei Schülerinnen oder Schüler gehabt, ja, wo wir viele Gespräche geführt haben, viel mit den Eltern in Kontakt waren. Zum Schluss jetzt habe ich vielleicht ein oder zwei gehabt, wo ich das nicht machen musste. Hey. Ja, aber die Belastung ist immer noch die gleiche. Und das eigentliche Unterrichten, und auch die Unterrichtsvorbereitung und so weiter, das geht immer mehr in den Hintergrund. Es verliert eigentlich immer mehr an Stellenwert. Und das hat mich doch stark aus dem Schuldienst getrieben.
Ja, ich finde, du hast angesprochen, dass sich vieles verändert hat, auch durch Corona, nach Corona und so weiter. Und dass sich auch die Prüfungsformate oder dass du froh bist, dass sich die zu einem Teil schon ein bisschen angepasst und verändert haben. Siehst du da digitale Medien im Hintergrund, die da dazu beigetragen haben? Oder wie siehst du den Einfluss von digitalen Medien?
Ja, natürlich, digitale Medien sind extrem in Fokus gerückt seit Corona. Das wissen wir auch. Jeder kennt den Moment noch, wo der erste Tag Fernunterricht und alle Plattformen sind zusammengebrochen. Also wir finden ja zu allen Themen unendlich viele Angebote. Ne? Wir müssen aber auch irgendwo so den Nutzen ein bisschen im Blick behalten. Ne? Diese für mich immer noch so als Maxime, diese dienende Funktion, die muss immer noch da sein, sonst wird es Aktionismus. Also ich finde, natürlich müssen die digitalen Medien reinkommen in den Unterricht. Aber was ich so bemerke bei den vielen Fortbildungen, es führt auch zu vielen Ängsten und Unsicherheiten auch unter den Kolleginnen und Kollegen, ganz normal. Ne? Für mich sind eigentlich so wichtige Tools, die wir so brauchen, fängt bei mir eigentlich schon in der Verwaltung an. Also wir überspringen oftmals diese Ebene der Verwaltung im Sekretariat und so weiter und zaubern sofort irgendwelche neuen Tools da in die Fortbildung rein, wo die Kolleginnen und Kollegen denken, ja, oh, toll, aber wie kann ich das denn machen? Ne? Da greife ich mir ja auch an die eigene Nase teilweise. Aber ich denke, diese administrativen Geschichten, ja, da fängt die Entlastung fürs Kollegium an.
Mhm. Ja. Jetzt hast du ja sicherlich an ganz, ganz, ganz vielen Fortbildungen selber als Teilnehmer mitgemacht. Du bietest dir aber auch selber Fortbildungen an. So, wenn wir jetzt nochmal die Brücke bauen zur digitalen Bildung. Was sind denn die Fortbildungen, an die du dich als Teilnehmer zurückerinnerst, die dir am meisten geholfen haben?
Das sind immer die Fortbildungen, die mich direkt ins Handeln gebracht haben. Ja, also ich brauche keine Tafelfortbildung, wo ich 3 Stunden lang jedes kleine Ding erklärt bekomme und am Ende kriege ich ein Handbuch in die Hand und am nächsten Tag stehe ich vor der Tafel und weiß nicht, wie sie angeht. Ja, also das ist ein Punkt, der für mich extrem wichtig ist, dass ich Fortbildung besuche oder auch selbst gebe, wo ich ganz schnell ins Handeln komme. Wo einfach auch niederschwellig eingestiegen wird mit einem Unterrichtsbeispiel, wie könnten wir das machen? Und ich brauche nicht vorne eine halbe Stunde was erklären, ich lasse die Leute lieber arbeiten. Und dabei die Probleme, die dann entstehen, die können wir dann lösen. Da können wir ins Gespräch kommen, das baut auch viele Ängste ab. Ne?
Und du hast uns erzählt, dass du jetzt Fortbildungen planst oder ein Institut sogar gegründet hast, wo Fortbildungen angeboten werden. Gibt es da Fortbildungen zu Themen, die für Lehrerinnen und Lehrer einfach oft zu kurz kommen? Das heißt, genau die Dinge, die dir fehlen, bietest du dann in deinen Fortbildungen an?
Ja, ich merke immer mehr, oder je länger ich mich mit dem Thema auch beschäftige, jetzt habe ich auch die Zeit dazu zum Glück mit dem Thema Fortbildung, dass diese Kurzimpulse, diese One-Shots, sage ich mal, die man da so gibt, die sind wichtig und notwendig, aber es kann es nicht sein. Also für mich ist viel, viel wichtiger eine Begleitung, ja, dass man eine Schule begleitet. Das wäre mein Wunsch, mein Ziel, dass ich es irgendwie schaffe, eine Schule nicht nur jetzt an einem pädagogischen Tag zu unterstützen oder eine einstündige Veranstaltung zum Thema XY. Und dann sage ich auf Wiedersehen, winke in die Kamera und das war's dann. Also diese Prozessbegleitung, das ist wichtig, dass ich eine Schule, dass ich einen Input bringe. Also. Aber dann lasse ich sie nicht alleine, sondern ich brauche Follow-up-Veranstaltungen. Wo steht ihr? Wie habt ihr weitergemacht? Wie sieht das jetzt aus? Braucht ihr noch Unterstützung? Sodass man nicht einmal auftritt und das war's dann, sondern dass ich die Schulen wirklich begleite über einen längeren Zeitraum.
Das heißt, es geht dann in die Richtung, an den Schulen vor Ort vielleicht zu Multiplikatoren auszubilden, die das dann an Kolleginnen und Kollegen weitergeben? Oder wie sieht das dein Konzept vor?
Ja, im idealen Fall begleitet man die Schule selbst. Ja, und die, Das ist auch viel einfacher, habe ich schon oft gemerkt, wenn das jemand von extern macht, als eine Steuergruppe in der Schule selbst, die oftmals vielleicht nicht die Akzeptanz hat oder auch nicht die Häufigkeit hat, das zu begleiten. So, dass man die Schulen praktisch mit an die Hand nimmt und über einen längeren Zeitraum einfach über ein Jahr mal begleitet. Immer wieder in regelmäßigen Abständen. Das, ja.
So, jetzt gibt es eine Menge Schulen, die aktuell noch digitale Endgeräte bekommen. Und in den letzten Jahren haben natürlich auch zahllose Schulen und LehrerInnen solche Geräte in die Hand gedrückt bekommen. Joachim, welche digitalen Tools hältst du denn jetzt für unverzichtbar im modernen Klassenzimmer?
Für mich natürlich aus meiner Mathematik-Sicht habe ich immer ganz viel mit GeoGebra gearbeitet, dass ich praktisch, fangen wir mal von Anfang an. Ich finde, einfach nur so ein Arbeitsblatt zu ersetzen und per Airdrop an alle zu schicken, das weiß ich nicht, ja, ob das immer so dann, ob wir dann da die Helden der Arbeit sind, ja, wenn wir das so machen. Na. Sondern wir müssen auch diese Selbstverständlichkeit bei den Jugendlichen auch reinbringen, dass sie mit diesen Geräten arbeiten, dass es einen Nutzen hat für die, ne? Dass sie nicht ausflippen, wenn man mit dem Koffer in die Klasse reinkommt, sondern dass sie wissen, ja, okay, es wird hier jetzt gearbeitet. Und da ist gerade in Mathematik, das dauert unendlich lange, bis die mal ein Koordinatensystem gezeichnet haben und alles drum und dran und so. Und da kann ich mit GeoGebra natürlich wunderbar arbeiten, ne? Dass ich da natürlich das Handwerkzeug erstmal lerne. Wie mache ich das? Weil in der Prüfung gibt es eben kein GeoGebra. In der Abschlussprüfung, da müssen sie dann auch mal eine Parabel zeichnen. Aber so zum Üben und Festigen ist das für mich ein ganz tolles Tool. Und auch die kollaborativen Geschichten, wo wir untereinander arbeiten können. Kids.blog hier aus Niedersachsen bei uns, wo wir niederschwellig ohne groß administrativen Dingen mit Schülerinnen und Schülern arbeiten können. Ich habe immer zur Unterrichtsverwaltung, zur Klassenverwaltung eine Taskcard eingesetzt, wo ich die wichtigen Mitteilungen gemacht habe, wo ich Arbeitsblätter gestellt habe und. Solche Dinge, wo man die Schülerinnen und Schüler ins Arbeiten bringt, wo sie merken, das ist jetzt nicht nur einfach mal, dass ich mein Schulbuch nicht mehr mitnehmen muss oder kein Heft mehr habe, sondern ich arbeite damit richtig und dann kriegen wir auch ein anderes Verständnis dafür, was eine iPad-Klasse ist. Es ist nämlich nicht, dass sie nur in OneNote schreiben und mir die Bücher dazu schicken und dass alle Klassenbücher jetzt oder alle Schulbücher auf dem iPad sind. Das ist für mich nicht zielführend. Das ist vielleicht ein Anfang, aber da können wir nicht stehen bleiben. Ne? Also kollaborative Geschichten finde ich toll und auch diese anwendungsbasierten Tools, die ich einsetzen kann, um mein Fach eben da ein bisschen voranzutreiben. Ja.
Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz am Anfang. Ich stelle mir jetzt so eine Lehrkraft vor, frisch aus dem Referendariat oder für Österreich, wie nennt ihr die? Studierende, Anna?
Frisch? Ja, Studierende, genau.
Okay. Um missverständlich ein bisschen vorzubeugen. Ja, sorry. Ja. Diese Person hat jetzt einfach Bock darauf, jetzt mit dem Tablet in den Unterricht zu gehen und den Unterricht damit zu bestreiten. Welche, sagen wir mal, drei Tipps würdest du einer solchen Person mit auf den Weg geben?
Sich verabschieden von dem Perfektionsanspruch, dass ich der große Meister bin, der alles kann. Das wird nie funktionieren, ja. Sondern die Rolle wirklich auch so, also ich würde das auch wirklich so einführen, dass wir uns gemeinsam diesem Tablet nähern. Natürlich habe ich die Dinge, wie ich nehme Classroom oder so, dass ich eben die Verwaltungsgeschichten und so weiter, die, klar, ne? Aber die Schülerinnen und Schüler, die werden dir immer noch was erklären können und immer was zeigen können und auch immer wieder deine Restriktion vielleicht umgehen und so.
Dass das so ein gehen,
Prozess
ja?
ist, ne? Ja. Ich darf keine Angst haben davor, auch Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, ne, dass viele noch dieses Lehrerbild so vor Augen haben. Ich bin die Person, die alles im Griff hat und ich bin der absolute Experte. Und das funktioniert in dem Bereich nicht. Ne? Das werden wir nie sein. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und diese Neugier auch zu haben für diese neue Technologie, also nicht alles gleich zu verdammen und wenn es einmal nicht klappt, dann holen wir doch wieder den Overhead oder früher war alles besser und ich vermisse meine Tafel. Sondern zu sagen, okay, Mist, das gehört dazu, scheitern gehört dazu, ja, und dann scheitern wir gemeinsam und da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. Ja. Ja, das ist eben so. Und ich glaube, das macht uns dann auch wieder authentischer vor den Kindern.
Ja, absolut.
Wenn ich vor 14-Jährigen sitze und komme mit meinen 57 Jahren und sage, alle Leute, ich bin's, lachen die mich aus. Ja, das muss einem klar sein, ja, dass man da offen und neugierig bleibt, auch sich weiter und fortzubilden für sein Fach.
Okay.
Ja, auch außerhalb von Fortbildung, vielleicht einfach mal ein Tutorial angucken und so weiter. Und dann klappt das schon.
Ja, Jim, hast du ein prägendes Erlebnis aus deinen Fortbildungen, das deine Lehrmethode oder vor allem deine Sichtweise auf das Lernen und Lernen stark beeinflusst hat?
Ja, das ist so der Austausch vor Ort, den ich immer wieder toll finde. Dort lernt man eigentlich sehr viel über die Wünsche und auch über die Ängste der Lehrkräfte, wenn man vor Ort ist. Ne? Und eben durch meine Fortbildung, die ich jetzt auch gebe, durch die vielen pädagogischen Tage, habe ich auch die Möglichkeit, in andere Schulformen reinzuschauen. Mal in die Grundschule, mal in die Berufsschule. Also Schulformen, mit denen ich sonst nicht so viel Kontakt habe. Und man lernt von diesen Leuten so unglaublich viel. Und das ist so für mich so ein prägendes Erlebnis. Ich habe jetzt für die Uni Oldenburg haben wir eine Lernreise organisiert für Schulleitung. Auf dem Weg in die Digitalität begleite ich da die Schulen und haben eine Lernreise gemacht an der Grundschule. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ne? Und wir können davon so viel lernen, was die schon alles machen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und dann kommen die zu uns in Klasse 5 und dann legen wir alles erstmal auf Eis. Ne? Und so, das war für mich so das Prägende zu sehen, wie toll die schon arbeiten und wie wir das nutzen müssen, diesen Schwung, diese Vernetzung, Verzahnung von den Übergängen, auch später in die Berufsschule dann. Ne? Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja.
Joachim, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, und ich beziehe mich jetzt mal aufs Thema Fortbildungen, ja? wie stellst du dir oder wie wünschst du dir denn Lehrerfortbildungen, Lehrerinnenfortbildungen für die Zukunft? Wie sollten die aussehen?
Ja, viele, viele Präsenzveranstaltungen. Wenn ich schon einen Wunsch frei hätte, ja, dass die Kollegien auch da stattfinden können. Solche Veranstaltungen, da haben wir uns ja auch schon öfter getroffen, wie so eine große Messe, wie zum Beispiel die Hannover Mobile Schule, wo ich praktisch als ganzes Kollegium anreise und ich kann keinen besseren pädagogischen Tag machen, weil ich habe ein Kollegium mit vielleicht 50 Kolleginnen und Kollegen, die haben 50 Interessen und an so einer Messe finden die alle irgendwas. Und das ist eine effektive und eine zielgenaue Fortbildung, die man anbieten kann. Wenn ich an einen pädagogischen Tag komme, ist oftmals so, da müssen sie sich halt irgendwo in eine Liste eintragen und dann sehe ich doch manche, die korrigieren. Ja, und das ist schade, das wäre für mich sowas, dass wir solche größeren Veranstaltungen mehr anbieten, wo sich die Teilnehmenden ihr Thema aussuchen können und ich nicht so vorgeschrieben bekommen. Ja. Und diese langfristige Begleitung, die ich schon gesagt habe, statt diese One-Shots, man merkt auch diesen Bedarf, wenn ein Bundesland mal wieder so einen Sondertopf irgendwie aufsetzt, wie NRW jetzt, dass sie nochmal einen extra Topf gemacht haben für digitale Themen, dann ist sofort Bedarf da. Man merkt es, die Leute wollen und da muss man ihnen auch die Möglichkeit geben. Und ich finde solche Veranstaltungen, auch die Didakta hat sich ja mächtig gewandelt in dem Bereich.
Ja, absolut.
Als ich vor einem Vierteljahrhundert auf der Didakta war, ja, da waren nur die Schulbuchstände da. Ne?
Die gab es da schon?
Die gab es da schon, ja, tatsächlich. Ja. Und da sind wir auch schon mit dem ganzen Kollegium hingereist. Aber da gab es nur, füllt die Taschen mit Material. Ne? Da waren die Schulbuchverlage mega präsent. Heutzutage hast du unzählige Veranstaltungen und das ist ganz toll. Ne? Und da ist doch für jeden was dabei. Ja. Und raus aus der Schule finde ich auch extrem wichtig, dass man auch den Ort wechselt für eine Fortbildung. Ne? Raus aus seinem Umfeld. Dann bin ich nicht in der Versuchung, noch was zu kopieren oder doch nochmal ein Telefonat im Sekretariat zu führen, sondern ich bin an einem anderen Ort und dann kann ich mich auch auf die Fortbildung konzentrieren.
Stimmt.
Ja, Jim, gibt es die eine Frage, von der du gerne gehabt hättest, dass wir sie dir stellen?
Nö. Ich finde es ganz toll, ja. Wir können auch eine Stunde reden. Ich, ganz, ganz angenehm. Ja. Ne? Vielleicht noch diese, was, ja, falls irgendjemand, was ich irgendjemanden jetzt auf die Idee gebracht habe, auch aus dem Schuldienst auszusteigen, ja, so ein paar Tipps noch, auf was man vielleicht achten sollte, wenn man diesen Schritt geht. Ja,
ja, hau raus.
Ist ja doch schon eher ungewöhnlich, dieses warme Nest zu verlassen. Und wichtig ist eben, dass man sich ein stabiles Netzwerk irgendwo aufbaut, dass man ja viele verschiedene Partner hat auch, ne? Dass man sich breit aufstellt und nicht nur mit einem Partner zusammenarbeiten. Wir kennen das auch aus dem Sport, ne? Da gibt es einen Hauptsponsor, wenn der aufhört, geht der Verein in die Kreisliga, ne? Und so wird es ja auch als Selbstständiger passieren, wenn du dich auf einen Partner nur verlässt, dann möchte mal nicht mehr, du deckst die Themen nicht mehr ab, da wird es schwierig, ne? Und natürlich auch eine intensive Auseinandersetzung, was es bedeutet, nicht mehr verbeamtet zu sein, wer diesen Schritt wagen möchte, kein regelmäßiges Einkommen mehr zu haben, wie sieht das Ganze denn eigentlich so aus, wenn am Ende des Monats eben nicht mehr turnusmäßig oder beim Beamten zu Beginn des Monats das Gehalt reinflattert. Und über diese Dinge muss man sich bewusst sein. Ne? Das kann auch mal wirklich so aus einer spontanen Laune entstehen und dann ist man da weg vom Fenster. Ne? Darauf sollte man doch stark achten und sich auch gute Tipps holen, ne? Von Leuten, die das schon mal gemacht haben.
Ja,
absolut.
Ich habe noch eine Frage. Jetzt können wir immer noch nicht stoppen. Und zwar, ich habe das dir erzählt, schwebt immer noch irgendwie im Kopf, dass du gerne eine eigene Schule gründen würdest. Sind das die Pläne für die Zukunft oder wie schaut das aus?
Ja, es gibt mehrere Pläne. Ich bin ja immer ziemlich umtriebig und habe immer wieder neue Ideen. Zuerst möchte ich meine eigene Marke, meinen Deichdenker erstmal ausbauen und weiterhin natürlich auch pädagogische Tage und so weiter besuchen. Aber mein besonderes Augenmerk ist ja mein großes Standbein ist das Design Thinking. Wo ich praktisch Innovation eben auch in den Bildungsbereich reinbringen möchte. Und da läuft jetzt einiges. Und da ist auch im Bildungsbereich noch viel Luft dafür, gerade im Bereich Schulentwicklung, ja, dass man da eben agil an die ganze Sache rangeht. Und diese Prozessbegleitung von Schulen, Institutionen, aber auch mittlerweile kleine, mittelständische Unternehmen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Nach den Sommerferien startet auch mein Programm. Ich habe jetzt ein Programm aufgesetzt mit 10, 12 Workshop-Themen Design Thinking und Demokratieentwicklung, wo ich praktisch in Schulen gehe und da mit Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7 ganztägige Design Thinking Workshops mache. Das ist jetzt so aktuell die Geschichte. Aber eine eigene Schule schwebt mir immer noch im Kopf. Ja. Das ist noch nicht ganz vom Tisch. Ja.
Ne? Joachim, alter Deichdenker, ich danke dir an dieser Stelle viel, vielmals für deine Zeit und wünsche dir natürlich...
Also wir danken dir, wollte Christian sagen.
Natürlich, in Personalunion, ja. Die heilige Zweifaltigkeit hier. Und ich wünsche dir, dass deine Zukunftspläne alle aufgehen und noch viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen Dank, dass wir mal eine halbe Stunde hier reden konnten über alle Dinge, die mich so berühren im Moment, ne?
Yes,
vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war super, dass du heute bei uns warst. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ich finde es ja schon sehr, sehr mutig vom Joachim, dass der jetzt seine schon zugegebenermaßen sichere Stelle als Lehrer jetzt einfach aufgibt, um, sagen wir mal, jetzt einen Traum nachzujagen. Ja, der will ja eine eigene Schule aufbauen und hat sich auch der Lehrkräfte Fort- und Weiterbildung verschrieben. Also er macht ja nach wie vor was mit Menschen. Ich für mich könnte mir das jetzt an der Stelle nicht vorstellen. Ich bleib lieber in der Schule, gebe mein Wissen an die Jugend von heute weiter und natürlich auch gerne an euch hier beim Edufunk. Anna, wie sieht es bei dir aus?
Ich finde es spannend zu sehen, welche Möglichkeiten und Chancen der Lehrberuf wirklich bietet, auch dann zu sagen später, man geht in die Lehrkräftefortbildung sozusagen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Wege, die man einschlagen kann. Und toll. Dass man natürlich das wählen kann, was am besten zu einem passt oder wo man sich am wohlsten fühlt.
Ja, und die digitale Bildung ist natürlich nach wie vor, sei es jetzt entweder als Lehrkraft oder als Fortbildner, im Fokus. Und deswegen sind wir auch alle hier. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen Inspiration mit an die Hand geben. bildet euch fort, sei es jetzt in echten Fortbildungen oder einfach Tutorials im Internet oder natürlich hier
beim Edofunk.
Genau.
Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba.
Bis dahin. Ciao.